Herzlich willkommen zu unserer heutigen Auseinandersetzung mit einem wirklich vielschichtigen Thema. Es geht um einen Stein hier in Berlin, der, man kann schon sagen, zum Stein des Anstoßes geworden ist. Ein echtes Objekt, das eine tiefe und schwierige Geschichte verkörpert. Wir schauen uns heute den sogenannten Herero-Stein genauer an. Der steht auf dem Friedhof am Columbiadamm in Neukölln. Und seine Geschichte, die führt uns halt direkt mitten rein in die deutsche Kolonialvergangenheit. Und auch in die Auseinandersetzung mit dem Genozid an den Overhero und Nama im heutigen Namibia. Ein Thema, das ja bis heute nachwirkt.
Genau. Und die Quelle, die Sie uns da mitgegeben haben, das ist ja ein sehr detaillierter Artikel. Der zeichnet die ganze Chronologie nach, die Kontroversen um diesen Stein, die verschiedenen Versuche, damit umzugehen, politisch, gesellschaftlich, auch künstlerisch.
Richtig. Unsere Mission heute ist also, gemeinsam diese verschiedenen Bedeutungsschichten irgendwie zu entschlüsseln. Warum ist dieser Stein so umstritten? Und vielleicht auch, warum tut sich Deutschland, anders als bei der NS-Zeit, mit dem kolonialen Erbe oft noch so schwer? Okay, packen wir das mal aus. Fangen wir vielleicht ganz am Anfang an. 1907, da wurde der Stein aufgestellt. Aber nicht da, wo er heute ist, oder?
Nein, genau. Ursprünglich stand er auf einem Kaserngelände. Das war das Kaiser-Franz-Garde-Grenadierregiment Nummer 2 in der Urbanstraße, also in Kreuzberg. Und die Inschrift, die war von Anfang an sehr eindeutig.
Eindeutig im Sinne von?
Naja, sie ehrt 7 deutsche Soldaten, namentlich genannt als Helden. Die sind zwischen 1904 und 1907 im Feldzug in Südwestafrika, wie es damals hieß, gefallen. Die gehörten eben zur sogenannten Schutztruppe.
Und da haben wir ja schon den Kern des Problems, den ersten Anstoß sozusagen. Also anstößig im Sinne von beleidigend für viele. Das ist ja eine rein koloniale Sichtweise.
Absolut.
Soldaten, die an einem Genozid beteiligt waren, werden heroisiert. Und die Opfer, die Zehntausenden Overhero, Nama, Damara, San, kein Wort über die.
Genau, das ist der Punkt. Eine totale Leerstelle auf der Opferseite. Gleichzeitig kann der Stein aber eben auch anders anstoßen im Sinne von, er kann Anstoß geben, sich mit den Fakten zu beschäftigen, die dahinter stehen. Die Quelle spricht ja von einer kolossalen Geschichtsklitterung, die da in Stein gemeißelt ist.
So, nun wurden diese Kasernen in den 70er Jahren abgerissen. Oft verschwinden solche Relikte dann ja irgendwo im Depot. Aber hier war das anders.
Ja, das ist wirklich ein entscheidender Moment. Der Stein verschwand eben nicht. Auf Betreiben von militärischen Traditionsverbänden wurde er 1973 umgesetzt. Und zwar auf den Garnisonsfriedhof am Columbiadadamm. Also raus aus dem Militärischen, rein in den öffentlichen Raum.
Öffentlich zugänglich dann.
Genau. Und bei der Einweihung damals waren sogar Vertreter vom Bezirk Neukölln dabei. Das war also schon eine offizielle Sache gewissermaßen.
Und er blieb nicht allein sozusagen.
Richtig, es kam noch was dazu. Man hat einen kleineren Stein davor gesetzt, den sogenannten Afrikastein. Mit der Widmung den in Afrika gefallenen deutschen Soldaten im ewigen Gedenken. Ziemlich pauschal.
Und am Hererostein selbst?
Da wurden später noch Embleme drauf gemacht. Links das vom Verband Deutsches Afrikakorps, also Wehrmacht, Zweiter Weltkrieg, und rechts eins vom Traditionsverband ehemaliger Schutz- und Überseetruppen.
Okay, das heißt, die Bedeutung wurde nochmal erweitert, oder? Weg vom reinen Kolonialbezug.
Ja, oder besser, die koloniale Perspektive wurde dadurch nochmal verstärkt und gleichzeitig auf andere Kriege ausgedehnt. Aus dem Relikt wurde so endgültig ein öffentliches Denkmal. Und die Quelle betont eben, dass es da nach wie vor an historischer Ehrlichkeit mangelt.
Wie ist man denn dann an diesem neuen Ort damit umgegangen? Wurde das gleich kritisch gesehen?
Naja, zunächst mal etablierte sich da eine ziemlich unkritische, fast kolonialromantische Erinnerungspraxis. Die Traditionsverbände haben da jedes Jahr am Volkstrauertag Kränze niedergelegt. Das lief lange Zeit relativ ungestört.
Aber man kann sich ja vorstellen, dass das nicht ewig so blieb. Gerade wenn das Bewusstsein für die Kolonialgeschichte wächst.
Genau. So ab den 1990ern, da regte sich dann erster zivilgesellschaftlicher Protest. Leute, Initiativen, die sagten, Moment mal, was wird hier eigentlich geehrt? Die forderten eine Auseinandersetzung mit den Fakten.
Und das blieb nicht nur bei Worten.
Nein, die Quelle erwähnt auch eine erste Farbattacke. Da gibt es einen bildlichen Beleg von 2003. Das war dann sozusagen der sichtbare Beginn des Konflikts um die Deutungshoheit dieses Ortes.
Okay, der Konflikt war also da. Gab es denn dann Versuche, diese ja, problematische Botschaft irgendwie einzuordnen, zu kontextualisieren?
Ja, die gab es. Mehrere sogar. Und zwar von verschiedenen Seiten. So um 2004 rum, das war der 100. Jahrestag des Beginns des Völkermords, da hat der Berliner Entwicklungspolitische Ratschlag, der BER, mit Aktionen auf den historischen Kontext hingewiesen.
Aha.
Es gibt da zum Beispiel Fotos von dem Aktivisten Israel Kaunatschicke, einem Hero-Nachfahren. Der steht da mit einem provisorischen Schild vor dem Stein und erinnert an die Opfer. Auch Politiker wie Hans-Christian Ströbele haben sich damals für Aussöhnung eingesetzt.
Und von offizieller politischer Seite? Vom Bezirk Neukölln zum Beispiel?
Die Bezirksverordnetenversammlung, die BVV Neukölln, hat das auch versucht. Aber das war ein sehr zäher Prozess. Es hat fast 2 Jahre gedauert, bis die sich auf einen Text einigen konnten.
Und was kam dabei raus?
Man hat 2006 eine Metalltafel in Auftrag gegeben. Da sollte draufstehen: 100 Jahre nach der blutigen Niederschlagung gedenken wir der ungezählten, vermutlich mehr als 60.000 Opfer.
Klingt ja erstmal nicht schlecht. Wurde die dann aufgestellt?
Nein. Und das ist eben bezeichnend. Diese Tafel landete in einem Geräteschuppen auf dem Friedhofsgelände. Die wurde nie montiert. Erst 2023 in einer Ausstellung hat man sie wieder öffentlich gesehen. Also ein komplett gescheiterter Versuch.
Wow, das spricht ja Bände über die Schwierigkeiten damals. Gab es danach noch einen Anlauf?
Ja, es gab einen weiteren Versuch, der dann auch tatsächlich umgesetzt wurde. 2009 wurde direkt neben dem Herero-Stein die sogenannte Namibia-Gedenkplatte eingeweiht.
Ah ja.
Das war ein Kompromiss, ausgehandelt zwischen dem Bezirk, der Senatsverwaltung, dem Auswärtigen Amt und auch dem namibischen Botschafter.
Und was steht auf dieser Platte? Immerhin eine Anerkennung der Opfer.
Ja, die Inschrift lautet: Zum Gedenken an die Opfer der deutschen Kolonialherrschaft in Namibia 1884-1915, insbesondere des Kolonialkrieges von 1904-1907. Also ja, die Opfer werden genannt.
Aber. Ich höre ein Aber.
Ja, das große Aber. Auf Betreiben des Auswärtigen Amtes wurde damals explizit das Wort Genozid vermieden. Und das ist natürlich der zentrale Punkt, der bis heute für Kritik und Proteste sorgt.
Verstehe. Das erklärt natürlich, warum die Kontroverse damit nicht beendet war.
Genau. Und es gibt noch einen Punkt. Als Absender sind nur das Bezirksamt und die BVV Neukölln genannt. Das lässt den Genozid quasi zu einer, ja, lokalen Angelegenheit schrumpfen, obwohl es ja um deutsche Geschichte geht.
Paradoxerweise hat diese offizielle Tafel den alten Stein aber noch aufgewertet.
Ja, ironischerweise schon. Durch diese offizielle Kommentierung wurde der Herero-Stein endgültig als Denkmal anerkannt und quasi legitimiert. Der Konflikt ging also weiter. Hier die Farbattacken von AktivistInnen, da die Kranzniederlegungen der Traditionsverbände.
Die Auseinandersetzung fand also nicht nur über offizielle Texte statt, sondern weiterhin direkt am Stein. Auch durch andere Formen.
Ja, absolut. Und auf sehr eindrückliche Weise oft. Die Quelle zeigt zum Beispiel ein Foto von 2011. Da ist eine Reisegruppe von VertreterInnen der Affected Communities da, also der Nachfahren der Opfer aus Namibia.
Mhm.
Und die stellen sich so vor den Herero-Stein, dass er komplett verdeckt ist. Man sieht ihn einfach nicht mehr. Sichtbar ist nur die daneben stehende offizielle Gedenkplatte. Und auf diese Platte legen sie ein Blumengebinde mit einer Schleife, auf der steht auf Englisch: To the Herero and Nama Victims of the German Genocide in Namibia 1904-1908.
Das ist stark. Eine symbolische Korrektur und klare Benennung des Genozids.
Genau. Sie haben sich den Ort quasi für diesen Moment angeeignet und ihre Perspektive sichtbar gemacht. Das zeigt, wie wichtig dieser Ort als Mahnmal für die Nachfahren ist. Und er wurde ja auch immer wieder zur Projektionsfläche. 2020, nach George Floyd, stand Black Lives Matter drauf.
Aktuelle Bezüge wurden hergestellt.
Immer wieder. Es gab Verhüllungsaktionen, zum Beispiel von der Grünen Jugend. Weitere Farbattacken oft zu symbolischen Daten wie dem Jahrestag des Beginns der Verfolgung der Herero.
Und neben diesem Aktivismus gab es auch künstlerische Interventionen, steht in der Quelle.
Ja, ganz wichtig. Besonders eindrücklich wohl 2022 die Performance der namibischen Künstlerin Thuli Mekonjo. Die hat den Stein symbolisch mit Seilen gefesselt, quasi als Vorgriff auf seine Entfernung. Dazu liefen Ahnenstimmen aus Namibia vom Band.
Eine sehr bildhafte Aktion.
Absolut. Sie nannte ihn auch konsequent Schutztruppenstein, nicht Herero-Stein. und sie hat betont, dass es darum geht, die Würde der Opfer wiederherzustellen und auch die spirituelle Dimension dieses Kampfes anzuerkennen.
Die Quelle erwähnt auch ein Schulprojekt.
Richtig. Auch das ist Teil dieser Auseinandersetzung. Ein Austausch zwischen einer Neuköllner Schule und einer Schule in Windhoek. Die haben zusammen einen Workshop gemacht zur kolonialen Erinnerungskultur.
Mit einem Historiker Dr. Zeller.
Genau. Und die Schülerinnen und Schüler, Deutsch und Namibisch, haben dann Tonfiguren gemacht und die in einer Prozession vor dem Stein niedergelegt. Als vergänglichen Kommentar sozusagen. Mit Live-Musik aus Namibia, die per Schaltung übertragen wurde.
Okay, also eine sehr breite zivilgesellschaftliche und künstlerische Beschäftigung. Hat das dann auch wieder institutionelle Reaktionen ausgelöst?
Ja, das hat es. All diese Aktionen und die anhaltende Debatte führten dazu, dass die BVV Neukölln 2022 das Museum Neukölln beauftragt hat. Sie sollten ein Konzept entwickeln, wie man mit diesem schwierigen Ensemble umgehen soll.
Und was hat das Museum gemacht?
Das Museum hat gesagt, okay, bevor wir ein Konzept machen, reagieren wir erstmal mit den Mitteln des Museums.
Mhm.
Und das war dann eben eine Ausstellung.
Die Ausstellung Buried Memories, vom Umgang mit dem Erinnern, der Genozid an den Ovahero und Nama. Schon der Titel ist ja Programm.
Absolut. Buried Memories, verschüttete Erinnerungen, aber auch eine Hommage an eine Installation der namibischen Künstlerin Isabel Tuemuna Kachavivi, die auch Co-Kuratorin war. Vom Umgang mit dem Erinnern betont das Prozesshafte. Und die klare Benennung des Genozids an den Ovahero und Nama im Titel. Das stellt die historische Tatsache eben nicht mehr in Frage, anders als die offizielle Gedenkplatte.
Was war denn das zentrale Element dieser Ausstellung?
Das war eben jene Installation von Isabel Kachavivi. 100 ganz fragile Gesichter aus ungebranntem Ton. Die lagen in 14 Tonnen Sand. Die standen symbolisch für die über 80.000 Opfer und gaben ihnen quasi ein Gesicht zurück.
Eine starke Geste?
Ja, eine sehr starke, dekoloniale Perspektive des Leidens. Die wurde der kolonialen Täterperspektive des Steins direkt gegenübergestellt. Kachavivi selbst hat gesagt, es ging ihr darum, dem Trauma ein Gesicht zu geben, dieses Gefühl des Eingeschlossenseins aufzubrechen und einen Dialog anzustoßen. Für eine gemeinsame Sprache und gegenseitige Heilung.
Dialog scheint hier ein wichtiges Stichwort zu sein. Wie wurde der denn konkret gefördert?
Ja, das war zentral. Über 9 Monate lief parallel zur Ausstellung das Programm Museum im Dialog zusammen mit der Volkshochschule Neukölln. Ziel war ganz klar. Ein moderierter Austausch. Mit der Stadtgesellschaft, aber eben explizit auch mit VertreterInnen der Affected Communities aus Namibia.
Und das hat geklappt? Konnte man die Stimmen aus Namibia wirklich einbinden?
Ja, das war wohl ein großer Erfolg der Ausstellungsmacher. Es war ja so, dass zur selben Zeit in Berlin Verhandlungen liefen über die sogenannte Joint Declaration, also diese geplante gemeinsame Erklärung Deutschlands und Namibias zum Genozid.
Ah, okay.
Und dadurch waren eben viele Repräsentanten der Affected Communities in Berlin. Und es ist dem Museum gelungen, 7 von ihnen für Interviews und Gespräche zu gewinnen. Leute wie Dr. Seth Navaseb oder Sir Ebner Xorgup.
Und was war deren Botschaft, so zusammengefasst?
Eigentlich durchweg. Ja, wir brauchen eine gemeinsame Erinnerungskultur. Ja, die Fakten müssen anerkannt werden. Aber der Blick muss auch nach vorne gehen, auf Versöhnung, auf Heilung. Der Stein, so war oft zu hören, der soll eigentlich die ganze Geschichte erzählen und verbinden, nicht weiter spalten.
Das wurde dann ergänzt durch weitere Veranstaltungen.
Genau. Es gab Statements von Expertinnen wie Naita Hishunono oder Professor Henning Melber. 3 Podiumsdiskussionen, wo es um Geschichte, Denkmalpflege, aber auch die Zukunft ging. Quo vadis Hererostein? Da war zum Beispiel auch Heidemarie Wiezorek-Zoll dabei, die sich ja als Ministerin schon früh für eine Entschuldigung eingesetzt hatte.
Und Kunst spielte auch im Dialogprogramm eine Rolle.
Ja, sehr eindrücklich war wohl das Bühnenstück Coming Home Dead von einer Nama-Theatergruppe. Das hat dieses transgenerationale Trauma des Genozids nochmal auf einer ganz anderen emotionalen Ebene erfahrbar gemacht.
Okay, also eine wirklich intensive Auseinandersetzung auf vielen Ebenen. Ausstellung, Dialog, Kunst. Was war denn dann das Ergebnis für den Stein selbst? Hat das Museum einen konkreten Vorschlag gemacht?
Ja, das Museum Neukölln hat der BVV dann im September 2024 einen Vorschlag unterbreitet. Eine sogenannte dreifache Transformation.
Das klingt interessant. Was hieß das?
Erstens, den Stein um 180 Grad drehen. Damit wäre die ursprüngliche koloniale Inschrift nicht mehr direkt sichtbar und die Rückseite hätte man für eine neue, dekoloniale Botschaft nutzen können.
Mhm.
Zweitens. Für diese neue Botschaft sollte eine Findungskommission eingesetzt werden, und zwar unter maßgeblicher Beteiligung von namibischen VertreterInnen, also echte Co-Kreation. Und drittens. Man wollte das Ganze in Kooperation mit anderen Erinnerungsprojekten sehen, wie dem geplanten Denkzeichen Earth Nest.
Das klingt ja nach einem ziemlich durchdachten, konstruktiven Weg, oder? Den Ort umgestalten, gemeinsam mit den Betroffenen. Wie hat die Politik dann darauf reagiert?
Tja, die Bezirkspolitik hat anders entschieden. Die Mehrheit aus SPD, Grünen und Linken in der BVV Neukölln hat beschlossen, der Stein kommt weg. Er wird komplett vom Friedhof entfernt.
Ah, okay. Also doch die radikale Lösung.
Ja. Die Quelle merkt dazu an, dass aus fachwissenschaftlicher Sicht damit eben die Chance vertan wurde, einen gemeinsamen Weg der Umgestaltung am Ort selbst zu finden, zusammen mit den Nachfahren der Opfer.
Und was passiert jetzt mit dem Stein? Wohin kommt der und was wird aus dem Ort am Columbiadamm?
Also es liefen wohl Sondierungsgespräche mit verschiedenen Museen. Aus rein technischen Gründen, weil man ihn ebenerdig anliefern können muss, scheint wohl nur die Zitadelle Spandau wirklich in Frage zu kommen. Da stehen ja schon andere, schwierige Denkmäler.
Und der Ort selbst?
Tja, die Entfernung schafft natürlich erstmal eine Leerstelle. Eine erinnerungskulturelle Leerstelle. Logisch wäre ja eigentlich dann auch die Namibia-Gedenkplatte zu entfernen. Die war ja nur ein Kommentar zum Stein und ist ja inhaltlich auch überholt, weil das Wort Genozid fehlt.
Es braucht also ein ganz neues Konzept für diesen Ort.
Genau. Ein Konzept, das vielleicht auch irgendwie eine didaktische Rückbindung an die entfernten Objekte schafft. Und das Ganze muss natürlich im Kontext des gesamtstädtischen Erinnerungskonzepts Kolonialismus erinnern gesehen werden.
Gibt es denn schon Ansätze für so eine neue Form der Erinnerung im Stadtraum über diesen Ort hinaus?
Ja, da tut sich einiges. Das erwähnte Projekt Earth Nest zum Beispiel. Das ist ja der Siegerentwurf für ein zentrales dekoloniales Denkzeichen, das im Berlin Global Village in Neukölln entstehen soll. Die Präsentation davon fand zeitlich und räumlich ganz nah an dieser ganzen Debatte um den Hererostein statt.
Da gibt es also eine Verbindung.
Ja, das schafft eine Verbindung. Zwischen dieser konkreten Auseinandersetzung mit einem Relikt der Vergangenheit und einer Zukunftsgestaltung. Earth Nest verspricht ja ein Ort der Ermächtigung zu werden, der Heilung, der Interaktion. Also vieles von dem, was im Umgang mit dem Hererostein so schwierig war und letztlich vielleicht nicht gelungen ist.
Was bleibt also jetzt nach dieser langen, wirklich konfliktreichen Geschichte und der Entscheidung, den Stein zu entfernen?
Naja, das für Museum Neukölln zum Beispiel macht ja weiter. Die begleiten weiter diesen Schulaustausch mit Windhoek, machen Workshops dazu, planen Beiträge zum Jubiläum der Städtepartnerschaft Berlin-Windhoek 2025. Es geht ja generell darum, diese kolonialen Spuren in der Stadt sichtbar zu machen und transnationale Verständigung zu fördern.
Und wenn wir nochmal auf unsere Eingangsfrage schauen, wie können wir Kolonialismus verlernen? Was sagt die Quelle dazu abschließend?
Das Fazit der Quelle ist eigentlich klar. Es braucht zum einen die intensive, auch schonungslose Faktenforschung, alle Quellen nutzen. Zum anderen muss man die emotionale und ästhetische Ebene mit einbeziehen, also Kunst, persönliche Geschichten, Traumata. Das ist genauso wichtig wie die reinen Fakten.
Und das Wichtigste?
Und das Allerwichtigste ist wohl ein wirklich partnerschaftlicher Umgang. Auf Augenhöhe. Zwischen den Nachfahren der Kolonisierten und den Nachfahren der Kolonisierenden. Dieses gemeinsame Verlernen von alten Denkmustern, das schafft erst die Basis für ein verstehendes Miteinander in der Zukunft.
Es gibt noch ein letztes Bild in der Quelle, das mich nachdenklich gemacht hat. Ein Foto vom Oktober 2024. Da sieht man den Stein, kurz nachdem der Entfernungsbeschluss gefallen war. Wieder mit Farbe beschmiert.
Mhm.
Diesmal steht drauf Free Palestine.
Ja, das unterstreicht eben nochmal, wie solche Orte historischer Gewalt immer wieder zu Resonanzräume werden. Für ganz aktuelle Konflikte, für Diskurse über Gewalt und Unterdrückung heute. Es erinnert mich an diesen Satz des Künstlers Maurizio Nannucci. All art has been contemporary.
Alle Kunst war schon immer zeitgenössisch.
Genau. Und man könnte hinzufügen, jede Erinnerung ist auch immer zeitgenössisch. Sie wird im Hier und Jetzt gedeutet und aufgeladen.
Wir haben heute wirklich eine bemerkenswerte Reise nachgezeichnet. Von einem einfachen Gedenkstein für Soldaten hin zu einem unglaublich komplexen Symbol, verstrickt in Debatten über Genozid, Erinnerungspolitik, über Kunst, Aktivismus und ja, am Ende eben auch über politische Entscheidungen und ihre Folgen.
Ja, und dieses Beispiel zeigt wirklich exemplarisch, wie schwer sich Deutschland nach wie vor damit tut, seine koloniale Vergangenheit ins kollektive Gedächtnis zu integrieren. Das ist ein Prozess, der ganz anders verläuft, viel stockender oft, als die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit. Und der noch viele offene Wunden berührt hier, aber vor allem natürlich in Namibia.
Die politische Entscheidung zur Entfernung ist jetzt gefallen. Sie sagten, eine Leerstelle entsteht. Das wirft für mich und vielleicht auch für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine letzte Frage auf, über die man nachdenken kann. Wenn der physische Stein nun weg ist, steht die eigentliche Arbeit dann nicht vielleicht erst bevor? Wie füllt man diese Leerstelle nicht nur physisch auf dem Friedhof, sondern auch im kollektiven Bewusstsein? Wie stellt man sicher, dass dieses Verlernen des Kolonialismus tatsächlich zu einem gemeinsamen, ehrlichen Erinnern führt? Einem Erinnern, aus dem am Ende vielleicht wirklich Heilung entstehen kann? Was braucht es dafür? Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser doch sehr intensiven Betrachtung.